Dieser Podcast wird präsentiert von Saas-Fee, Saas-Tal Tourismus.
Wenn die Leute mich sehen, dann ist es immer besser. Weil sie würden nie annehmen, dass ich so, ja, dass ich wirklich im Zelt liege, 1,60 grosse Blondine. Eher nimmst du doch an, dass ich so ein super fitter Wandertyp mit Sixpack und dem willst du ja irgendwie nicht zu nahe kommen. Der ist sicher mega stark. Und solange sie mich nicht sehen, bin ich echt sicherer.
Willkommen beim Rauszeit-Podcast, dem Podcast für alle Outdoor- und Wanderfans in der Schweiz. Mein heutiger Gast ist in 4 Monaten über 2000 Kilometer auf der Via Alpina durch Europa gewandert. Geschlafen hat sie meistens im Zelt, unterwegs war sie oft allein gewesen. Wenn man sie gefragt hat, wohin sie ging, hat sie auch mal gesagt, ich laufe ans Meer. Sie ist eine der grossen Schweizer Weitwanderungskoryphäen. Ihr Buch «Von Wegen» über das Erlebte ist ein Bestseller geworden. Herzlich willkommen, Christina Ragettli.
Danke vielmals, dass ich da bin.
Wir reden heute über das Weitwandern und das allein unterwegs sein als Frau. Es gibt Wandertipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und im Verlauf des Podcasts könnt ihr dann auch noch Übernachtungen in Saas Fee gewinnen. Aber zuerst, Christina, sag doch in einem Satz, wer du bist.
Ich bin Christina Ragettli, ich bin in Flims aufgewachsen und ich bin Weitwandererin, Autorin und PR-Agenturinhaberin.
Das klingt sehr gut. Aber wenn ich an Weitwanderer denke, dann sind das immer die Leute, die ein bisschen stinken. Nach 4 Monaten auf der Via Alpina, wann gewöhnt man sich an die alternative Hygiene?
Hey, im Fall, ich habe das Gefühl, ich habe fast nie gestunken, weil ich auch immer das Bild hatte, man muss so ein bisschen jemand sein, der gerne im Dreck unterwegs ist, wenn man gerade weitwandert. Das ist vielleicht sogar ein Punkt, wo mir ein Weile davon abgehalten hat. Bis ich dann durch meine Erfahrung so ein bisschen herausgefunden habe, hey, es geht auf jeden Fall auch anders. Das ist, man muss sich nicht daran gewöhnen, dass man dann irgendwie die ganze Zeit stinkt. Ich habe sicher jeden Tag auf meinen Weitwanderungen, und eben die eine, die ist ja 4 Monate gegangen, habe ich mich können waschen, entweder in einem Bach oder in einem See. Oder dann halt wirklich, ich habe immer Wasserreserve gehabt, um mir am Abend nochmal so Katzenwäsche machen. Und deswegen ist das eigentlich gut gegangen, auch Deo dabei gehabt. Und ja.
Gut. Aber sag trotzdem mal, auf einer Skala von 1 bis 700, wie cool 700? Ist Duschen?
Oh, ich habe gerade letztens eine Motivationsliste erstellt, wenn du zum Beispiel ein Tief hast beim Weitwandern. Und Duschen ist, glaube ich, an zweitoberster Stelle.
Okay. Das ist an erster Stelle?
Ich glaube, ein Hotel. Ein richtiges okay. Bett.
Das hängt ein bisschen zusammen.
Ja, voll. Aber also, eine Unterkunft, ein richtiges Bett kann auch mal in einer Hütte sein und dort kann es halt trotzdem keine Dusche haben, je nachdem. Also ich finde, mal so irgendwo ankommen, wo ein Dach über dem Kopf hast und es gibt etwas Warmes zu essen, ist doch noch ein bisschen höher als nur Duschen allein. Im besten Kombi natürlich.
Das Abenteuer, die 4 Monate wie Alpina, wie hat das dich verändert?
Ja, ursprünglich, als ich losgegangen bin, bin ich ja mehr aus dem Grund gegangen, dass ich ein Abenteuer erleben wollte. Und viele Leute haben wie so das Gefühl, ja, das ist doch eher ein Selbstfindungstrip oder ich habe eine Krise, weil man das so ein bisschen aus den Filmen und Büchern sonst kennt, dass es jemandem einfach schlecht geht. Und dann gehst du auf die Wanderung los, damit du dich heilen kannst oder damit es dir nachher wieder gut geht. Und als ich unterwegs war, habe ich aber dann doch ein paar Themen, die mich immer wieder beschäftigt haben und wo ich so ein bisschen können für mich die Zeit annehmen und reflektieren. Und deswegen war es doch ein bisschen ein Selbstfindungstrip gewesen. Es war einfach nicht so geplant gewesen. Aber es ist auch gut, es ist auch super. Und ja, deswegen würde ich schon sagen, das Erlebnis hat mich ein bisschen verändert. Nicht mega fest. Aber was sicher noch eine ganz grosse Veränderung war, ist, dass ja mein Buch wie so ein Überraschungserfolg war. Und jetzt, ja, ich glaube, ich habe schon über 10 Podcast-Interviews gegeben. Und das ist für mich nicht mehr etwas mega Spezielles. Und das ist echt die grosse Veränderung. Dass wir, ja, das ist wie ein andere Version jetzt von mir oder so viel Neues auch kennengelernt und Medienerfahrungen nochmal gemacht.
Ich habe bei dir vielleicht das Gefühl, das ist ja etwas sehr Einschneidendes, die Via Alpina 4 Monate. Aber du hast ja schon vorher ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt, leider sehr traurig. Dein Papa ist sehr früh gestorben, als du 7 warst. Hast es du auch gemacht, weil du das erlebt hast?
Nein, ich glaube, was dort ein bisschen mitspielt, ist sicher, dass man weiss, das Leben ist kurz. Also jetzt zum Beispiel mein Vater ist 35 Jahre alt geworden und ich bin jetzt 33. Das heisst, irgendwie hat man doch so immer so das 35. Das ist immer in meinem Kopf. Und ich glaube, ich habe sicher nicht meine Zeit irgendwie vergehen lassen und die Sachen nicht gemacht, die ich will. Ich glaube, wir alle haben ein paar Träume im Kopf, die meisten. Und ich zögere vielleicht weniger schnell, um sie umzusetzen. Und es braucht auch viel Mut damals, weil es ist nicht einfach, um 4 Monate alleine wandern zu gehen. Es hat viel gebraucht und die ersten Tage waren super schwierig. Es war auch sehr schwierig, um ein Buch zu schreiben und dann rauszugehen und den Mut zu haben, um etwas zu publizieren oder eine eigene Firma zu gründen. Ich glaube, ich warte ein bisschen weniger, weil es mir einfach gezeigt hat, das Leben könnte kurz sein. Und das merke ich aber auch bei meinen Geschwistern, die sind ganz ähnlich unterwegs.
Ja. Du hast ja leider noch ein ähnliches Erlebnis gehabt. Ein guter Freund von dir ist gestorben, wo dein Buch absolut durch die Decke gegangen ist. Und das hat dich extrem auch mitgenommen. Wie viel Kraft und Energie nimmst du aus diesen zwei Erlebnissen für dein Leben?
Ja, also mit dem Tod bin ich wirklich schon sehr viel mal konfrontiert worden, vor allem für mein junges Leben. Es gibt ja viele Leute, die um die 30 sind, die noch nie einen Todesfall hatten im engen Umfeld. Und bei mir ist das schon so oft passiert, dass ich halt schon auch einfach dankbar bin für das Leben, das ich habe. Weil ich habe ein mega schönes Leben und ich habe schon vor etwa 10 Jahren hätte ich können sagen, wenn ich würde sterben, wäre es ein mega schönes Leben gewesen bis dort. Und ich glaube, so weitergehen ist für mich wichtig, aber trotzdem will ich es langsam. Also das heisst jetzt nicht, dass ich unnötig mega viel Risiko eingehe und so ein bisschen reckless unterwegs bin. Ich möchte das schon lange machen, aber ich möchte es auch voll ausleben.
Etwas, was du ausgelebt hast, ist eben die Via Alpina. 2300 Kilometer, 4 Monate unterwegs von Monaco auf Trieste. Du hast es etwas anders aufgeteilt, aber das ist die Strecke. Mhm. Man geht durch 6 Länder. Und oft machen die Leute das ja auch, oder du hast es ja auch gesagt, um eine Auszeit zu haben, eine Entschleunigung zu haben. Aber dann, heutzutage, man ist doch trotzdem immer am Handy. Mhm. Bist du jetzt einfach unbequem im Zelt am Handy gewesen, statt gemütlich zu Hause auf dem Sofa?
Nein, ich war wirklich sehr wenig am Handy. Das hat den Grund, dass ich auch oft gar kein Netz hatte. Also, was soll ich denn an meinem Handy machen, wenn ich kein Netz habe? Weil, ich meine, die grösste Sucht ist sicher, dass du irgendwie auf Social Media bist. Und man muss auch sagen, 2020 ist so der Algorithmus mit der... Ich weiß gar nicht, hat es überhaupt Reels gegeben? Ich glaube, es hat gerade angefangen.
Knapp angefangen.
Ich glaube, ich mag mich erinnern, dass ich so nach der Wanderung mal mein erstes Reel aufgeladen habe von so Steinböcken, die ich so viel gesehen habe. Das heisst, man war noch nicht so abhängig gewesen. Jetzt ist das sicher schwieriger. Aber für mich ist das Wandern auch ein bewusster Detox vom Handy und vom Bildschirm allgemein, weil ich arbeite ja auch im Büro und bin dementsprechend viel vor Bildschirm. Nein, also das ist nicht so, dass man dann irgendwie im Zelt die ganze Zeit am Handy ist. Im Gegenteil, man liest dafür mehr und man hat so viel mehr Zeit für seine eigenen Gedanken. Also ich habe zum Beispiel 2020 damals gedacht, wow, wie stehe ich eigentlich zu gewissen Sachen, die in der Welt passieren? Weil vorher war ich in einem Job, wo ich wirklich so viel geleistet habe und Gas gegeben habe, dass ich eigentlich im Alltag Hobbys, einkaufen, arbeiten, es ist an mir vorbeigerast, die Zeit. Und dann habe ich gar nicht so Zeit gehabt, um mal überlegen, wie ich stehe zu gewissen Sachen. Und das hast du auf einer Wanderung oder im Zelt am Abend, wenn du früh reingehen musst, weil es schon regnet oder so.
Was mir auch viel überlegen muss, ist der Weg. Und meine Frau ist in der Nordsee gewandert. Auch ein bisschen länger alleine. Und das war extrem schwierig. Mhm. Wie ist die Via Alpina angeschrieben?
Von der Wegfindung meinst du? Ja. Ganz unterschiedlich. Sie geht ja durch 8 Alpenländer. Und in der Schweiz ist sie eigentlich gut. Ja, also es ist eben nie gestanden Via Alpina da durch, weil es gibt ja die grüne Via Alpina und die rote. Und wenn man jetzt die grüne Via Alpina anschaut, die nur durch die Schweiz geht, dann ist die immer beschriftet mit dem Eis, Via Alpina, dort geht es weiter. Die rote, die ich damals gemacht habe, die war nicht so beschrieben. Du musst einfach wissen, wo ist der nächste Pass, wo ist das nächste Dörfli, wo du her willst. Und dann folgst du einfach immer diesen, ja, diesen Etappenziel. Und, aber in Frankreich zum Beispiel hat es wirklich überall einen Via Alpina Wegweiser gehabt. Das war schon cool. Also nicht ganz Frankreich durch, weil es war ja irgendwie 800-900 Kilometer Frankreich. Aber ein grosser Teil davon. Und das macht es schon einfacher.
Ja. Was ist eigentlich der Unterschied? Ich bin der Eintageswanderer vor allem. Mhm. Ich bin vielleicht auch schon 2-3 Tage habe ich auch schon gemacht. Einmal 5 Tage am Stück. Ja, und da packst du mal und gehst los. Aber wenn ich 4 Monate auf die Reise gehe, das ist doch wie wenn ich in die Ferien gehe für 3 Tage, packe ich einen gleich grossen Koffer, wie wenn ich 2 Wochen gehe. Mhm. Ist das auch so beim Weitwandern?
Ja, also du packst grundsätzlich immer für 1 Woche. Das ist so ein bisschen die Basis, weil also Kleider hast eh 4 Monate mehr oder weniger das Gleiche, außer du etwas geht kaputt und du musst neu kaufen. Und das Essen nimmst du immer ungefähr für 1 Woche mit. Ja, und dann gehst du halt wieder in einen kleinen Supermarkt einkaufen, bis du wieder Essen hast. Also ich habe einfach eine Packliste gemacht und jetzt, wenn ich 3 Tage gehe oder 1 Woche oder 3 Wochen, tut das nicht so fest sich abändern von dem. Das ist immer meine Basis jetzt.
Apropos Essen. Ja. Wenn du könntest wählen, eine Woche im Regen unterwegs sein, aber du kommst immer wieder an einer coolen Hütte vorbei, kannst dort richtig reinhauen, was du willst. Oder eine Woche super Wetter, Sonnenschein, aber am Abend musst du immer noch eine komische Dose Wut essen. Was nimmst du?
Hey, ganz klar das Zweite, weil schlechtes Wetter ist so etwas Mühsames fürs Weitwandern. Also das nimmt dir die ganze Motivation und dann brauchst du zwingend am Abend mal etwas Gutes zu essen oder ein Dach über dem Kopf, wo du vielleicht eben auch mal in einer Hütte schlafst. Weil also bei schlechtem Wetter eine ganze Woche lang weiterwandern, das ist echt hart.
Viele haben ja Respekt vor so einem Projekt und fangen vielleicht gar nicht an, weil sie das Gefühl haben, sie schaffen das nicht. Was ist der Tipp, den du diesen Leuten mit auf den Weg geben?
Hey, eigentlich mehr zum sagen, es geht allen so. Also zum Beispiel zwei Tage vor meiner Wanderung habe ich auch gedacht, oh Gott, nein, was mache ich da? Am liebsten würde ich gar nicht losgehen. Und es hat sich gar nicht so gut angefühlt, weil dann habe ich auch gedacht, ja, wieso fühlt es sich nicht so gut an? Sollte ich dann vielleicht gleich nicht losgehen? Passiert mir vielleicht auf dieser Wanderung etwas? Also ich bin dann so ein bisschen wie abgedriftet. Und nachher habe ich gedacht, geh doch einfach mal los. Du kannst ja auch nach zwei Wochen dann wieder zurückkommen, wenn es dir nicht passt. Schlussendlich schulde ich ja niemandem etwas. Und ich glaube, das ist so mein Haupttipp. Man soll einfach mal losgehen und probieren, weil es ist viel schlimmer, wenn du dich immer fragst, was wäre wenn. Was wäre, wenn ich dort damals mit 25 das gemacht habe, weil jetzt bin ich 50 und jetzt bin ich nicht mehr so frei und meine Knie tun weh und so weiter. Man kann ja losgehen und auch nach einem Tag heimgehen, wenn es scheiße ist. Also es ist voll okay, um auch mal abbrechen. Das ist etwas, das ich am liebsten weitergeben
möchte. Ich bin ja mal durch alle Gemeinden von der Schweiz gefahren mit dem Velo. Ich hatte 4 Monate. Und ich wusste nicht, ob ich arbeite. Aber am 4. Tag bin ich 2x über die Bernina. Zuerst in den Süden und dann wieder zurück.
Ja.
Also am Tag gefahren, ich dachte, das schaffe ich nie. Und dann habe ich das aber geschafft. Und das war für mich wie so der Moment gewesen. Ab dort habe ich gewusst, ey, ich kann kommen, was will.
Ja.
Ich ziehe es einfach durch. Hast du auch so einen Moment gehabt?
Das kann ich überlegen, aber ich finde das mega cool, was du gerade erzählt hast. Es gibt so einen Selbstbewusstsein-Boost, dass man jetzt das Gefühl hat, okay, wow, krass, ich kann so viel mehr, beziehungsweise mein Körper kann so viel mehr, als er sich vielleicht gewöhnt ist. Man muss auch nicht irgendwie der ultra-fitte Superathlet sein. Man kann das auch als normaler Mensch, alle tun wir unseren Körper eigentlich so ein bisschen unterfordern, habe ich manchmal das Gefühl. Ich muss gerade überlegen, ob ich so eine Situation hatte. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht war es nämlich schon der erste Tag, weil der erste Tag hat im Wallis gestartet, in der Nähe von Martigny, also Genfersee-Region. Und ich habe dort 2000 Höhenmeter am ersten Tag gemacht und es war recht heiß. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, okay. Und weißt du, der Rucksack am ersten Tag ist am schwersten. Ja, nein, das hat auch ein bisschen mir gezeigt, ach doch, es kommt schon gut. Aber dort hat es noch sehr viel Schnee gehabt. Ich bin im Juni eigentlich durch die Schweiz gewandert und es war super schwierig, dann mehr überhaupt weiterzukommen auf dem Schnee, weil es gefährlich war.
Du hast es angesprochen, der Körper, man unterschätzt, was er kann und vielleicht muss man den auch gar nicht so trainieren, wenn man so ein riesiges Projekt macht. Vielleicht muss man viel mehr mental bereit sein. Mhm. Ist das auch deine Erfahrung, dass am Schluss entscheidet sich im Kopf?
Genau, auf jeden Fall würde ich genauso unterschreiben. Ich sage immer, wenn die Leute mich fragen, ja, ich würde gerne auf eine Weitwanderung gehen, aber ich weiß nicht so recht und ja, so fit bin ich irgendwie nicht. Und es sind genau die gleichen Gedanken, die ich auch hatte damals. Ich habe mir auch überlegt, müsste ich nicht fitter sein noch für so eine Wanderung? Also es klingt immer so, als wäre ich unfit. Ich bin schon sportlich und ich mache regelmässig. Also
unter und du bist auch vorher viel gewandert.
Ja, genau. Ich habe ja mega viel Erfahrung gehabt. Aber ich bin jetzt eben nicht der Supersportler, nicht irgendwie extrem krass unterwegs. Und ich habe dann auf meinen Wanderungen und vor allem nachher auf der Via Alpina, wo halt das grösste Projekt war, gemerkt, dass über 70% ist mental. Also ob du weiterkommst, ich sage gar nicht bis ans Ziel, das ist irgendwie gar nicht so relevant. Und 30% ist eigentlich der Körper. Und dort möchte ich noch ergänzen, dass wenn man länger unterwegs ist, dann ist man ungefähr nach 2 Wochen eingelaufen. Also 2 Wochen sind so ein bisschen ein Pain. Es ist streng, man hat ein bisschen weh, mit dem Rucksack hat man vielleicht ein bisschen Mühe und so der ganze Ablauf, wo man sich einfach daran gewöhnen muss, dass man immer auf dem Mettel schläft, wo ja gleich wirklich weniger bequem ist als das Bett daheim. Aber nach 2 Wochen ist man eingelaufen und das funktioniert und dann ist es nicht mehr so streng, ganz ehrlich.
Und dann ist man halt sehr lange unterwegs und du bist auch in sehr einsamen Gebieten gewesen. Und da wird es einem einmal total langweilig. Und das ist ja wie etwas, wo man heutzutage mit langweilig kann man doch nicht mehr umgehen.
Ja.
Wie ist das Gefühl? Was gibt dir Langweile?
Oh, ich habe im Fall irgendwie gerne Langweile, weil ich habe sehr wenig Langweile im Leben. Sonst, ich weiss immer etwas zum tun. Und ich glaube, manchmal brauche ich wieder das Wandern, weil ich sage auch immer, ich habe Yoga wirklich nicht gern. Ich kann nichts damit anfangen. Und auch viele machen Yoga und manchmal bin ich wie eifersüchtig, was es ihnen gibt. Weil es gibt mir nichts. Und ich habe beim Wandern, glaube ich, ein bisschen das gefunden. Dass vielleicht Meditative, dass ihnen so einen anderen Zustand kommen, mega entspannt, ausgeglichen und auch so ein bisschen die Probleme, die man sich manchmal macht oder denkt, sie sind so gross, die werden ein bisschen relativiert. Also mir tut es ultra gut, um auch mal einfach langweilig zu haben, wirklich.
Stell dir vor, du atmest tiefe, klare Bergluft, den Weitblick und absolute Ruhe. Genau das erwartet dich im Saas-Fee-Saas-Tal. Im Sommer locken unzählige Wanderwege, Bergseen und grosse Abenteuer in der autofreien Ferienregion. Und wenn der Herbst kommt, taucht goldiges Licht die Landschaft in pure Magie. Perfekt für genussvolle Wanderungen, Biketouren oder bewusste Auszeiten. Und das Beste, ab der ersten Übernachtung sind die Bergbahnen sowie das Postauto im Saastal inklusiv. Einfach einsteigen, rauffahren und geniessen, ganz ohne Zusatzkosten. Entdeckt den Sommer und Herbst im Saas-Fee-Saas-Tal. Hoch oben, nachhaltig und überraschend unkompliziert. Das Meditative, in diesen Flow rein, komme ich auch bei Tageswanderungen. Aber eigentlich nur, wenn man alleine unterwegs ist. Mhm. Hast du dir auch wegen dem bewusst gesagt, ich gehe allein? Oder hast du dir überlegt, mit jemandem zusammen das Projekt zu machen?
Also das Projekt habe ich allein geplant. Das ist so allein mein Traum geworden. Ich habe mir dann schon noch kurz überlegt, könnte ich jemanden mitnehmen? Und habe dann gemerkt, ja, es gibt gerade niemanden, der so lange könnte freien, irgendwie Lust hat, um 100 Tage am Stück wandern. Das wollen die meisten Leute ja nicht unbedingt machen. Und dann habe ich es halt so aufgebaut, dass ich das allein geplant habe und gemacht habe. Aber durch das ich ja durch die Schweiz gewandert bin, habe ich können sagen, hey, dann und dann bin ich im Tessin, dann bin ich im Wallis und, oder auch in Graubünden, das ist ja dann noch von mir daheim. Und dann haben meine Freunde und Familie auch besucht. Aber sie sind auch ins Ausland mitgekommen. Also zum Beispiel die eine Freundin ist auch im Südtirol mit mir mitgewandert. Und so habe ich immer mal wieder Freunde dabei gehabt. Und allein lernst du so viele Leute kennen. Ganz anders, als wenn man das zweite unterwegs ist. Und das ist auch schön.
Ich habe ein bisschen neu deinen Blog gelesen, «Wild Mountain Heart».
Ja, genau. Das
ist deine Seite. Und dort hast du die Szene beschrieben in Slowenien, wo dein Freund dabei war. Er hat dich begleitet ein paar Tage und dann ist er gegangen. Und das war sehr schlimm, auch die nächsten Tage nachher. Ist das vielleicht fast ein Tipp, «Gang alleine»?
Wie meinst du genau, dass man mal...
Ja, weil nachher kommt wieder Familie und man ist so ein bisschen näher und denkt, es wäre doch schön, wenn ich jetzt mit ihm heimkomme.
Ja, so meinst du. Okay. Ich glaube, das muss man einfach aushalten können. Also, das war ja anzunehmen, dass es ein bisschen wehtut. Wenn jemand heimgegangen ist, bist du nachher so ein bisschen verloren kurz gewesen. Du hast wie so das Gefühl, allein kann ich es glaube gar nicht. Egal wer dabei war. Und dann braucht es einen Tag. Und nachher freut man sich aber irgendwie auch wieder. Also ich bin gerne allein unterwegs, aber es ist auch eine Typfrage. Also man muss das vielleicht mal vorher herausfinden, geht es einem gut, wenn man allein unterwegs ist und ich gewusst, ja, ich kann das eigentlich grundsätzlich gut allein, aber logisch, wenn gerade mit jemandem unterwegs bist und die Person geht heim, dann fühlst du dich schon ein bisschen allein im ersten Moment.
Wie nahe kommt man sich durch die Distanz?
Grundsätzlich habe ich das Gefühl, ist Nähe besser als Distanz, wenn du jetzt gerade so das fragst.
Du bist auch oft allein gewesen, du hast oft im Zelt geschlafen, irgendwo in den Bergen. Und du hast ja an anderen Orten schon gesagt, so der Moment vom Eindunkeln, das ist immer das, was dir so ein bisschen Angst gemacht hat. Oder im Zelt hast du oft nicht ein gutes Gefühl gehabt. Wieso machst du es trotzdem?
Also ich habe nicht im Zelt oft nicht ein gutes Gefühl gehabt, aber es hat es mal gegeben, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Das war vielleicht damals, weil ich einen schlechten Zeltplatz nur noch hatte, weil die Zeit so ein bisschen davon gerannt ist und ich nichts mehr gut gefunden habe. Und es war im Eindunkeln und im stockdunklen Zelt aufbauen wollte ich dann auch irgendwie nicht. Es ist mir, glaube ich, einmal passiert. Das ist ein bisschen Stress, weil dann siehst du gar nicht ganz genau, was überall rundherum ist. Und du willst nicht irgendwie, dass am Morgen merkst, oh Gott, ich habe irgendwie auf einer Kuhwiese geschlafen und habe es nicht gecheckt, weil die Kühe sind am Abend ganz woanders gewesen und am Morgen stehen sie um dein Zelt und hast irgendwie immer Angst, sie laufen über deine Zeltleine und stolpern drüber. Das ist so ein bisschen unangenehm, aber im Großen und Ganzen habe ich bin sicher ein ängstlicher Typ. Also es gibt viele Sachen, wovor ich Angst habe, aber ich stelle mich dieser Angst. Und ich merke auch, dass wenn man sie länger aushält, wird man schon stärker. Aber nicht irgendwie kopflos. Also mir ist es immer wichtig, um trotzdem das Risiko sehr kalkuliert eingehen.
Du bist als Frau allein unterwegs gewesen. Wie oft haben dich Leute gefragt oder hast du gemerkt, sie sagen so ein bisschen, die gehört da noch dran, die sollte das nicht alleine machen? Hast du das oft gehabt?
Am Anfang habe ich das Gefühl, ich habe das gespürt. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ich habe nicht gefragt. Aber ja, am Anfang ist man halt noch so sehr sauber und man sieht noch nicht so abgekämpft aus. Und ich habe jetzt auch den Leuten nicht damals erzählt, wenn sie gerade gefragt haben, dass ich irgendwie 2000 Kilometer wandern will, ist mir immer so ein bisschen peinlich gewesen, weil ich habe es ja selber nicht ganz geglaubt. Und am Anfang, wo der Schnee noch so ein Problem war und die Routen auch schwieriger waren, habe ich das Gefühl, dass die Leute mir oft abgeraten haben, um diese Route zu machen, weil sie mir es nicht so zutraut haben. Man muss vielleicht noch ergänzen, am Anfang, bevor ich auf die Wanderung bin, habe ich so gedacht, okay, du wirst immer schlimmer aussehen in dem Sinn. Das heisst, du machst nochmal alles so ein bisschen schön. Das heisst, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zum Coiffeur vorher noch gegangen, das könnte auch noch sein, das würde noch zu mir passen. Dann habe ich irgendwie die Nägel, Fußnägel und Hand, also bei den Händen lackiert und bin wie noch schön los und habe gewusst, ja, das geht irgendwann weg, ich habe auch nichts mitgenommen. Also so extrem ist es dann nicht. Aber am Anfang hat das halt alles noch gut ausgesehen, oder? Und du kommst so mit den Zöpfchen und siehst frisch aus und hast pinkige Nägel. Logisch denken die Leute, oh Gott, ich gehöre da nicht her. Aber es hat mich auch nie jemand gefragt, was ist denn deine Erfahrung? Und wenn sie das gefragt hätten, also glaube ich, dann hätten sie mir nicht mehr davon abgeraten. Ich bin ja wirklich so viel in den Bergen unterwegs. Sei es jetzt Weitwandern, Klettern, Bergsteigen, Gleitschirmfliegen. Ja, ich habe schon meinen Erfahrungsschatz dabei.
Stört das auch, dass andere Leute so ein bisschen das Vorurteil haben?
Jetzt nicht mehr so. Ich finde es eigentlich noch lustig, um sie so ein bisschen überraschen. Es gibt auch oft, dass Leute so zu mir kommen und zuerst erzählen, was sie alles Krasses gemacht haben. Und ich höre dann einfach so zu und habe auch gar nicht so mit Bedürfnis, um dann gerade zu kontern und zu sagen, ja, und im Fall, ich bin noch viel länger gelaufen. Aber manchmal kommt es dann irgendwie raus. So im, weißt du, an einem Hüttenabend, bei der Nacht, oder dann sagt jemand, ja, aber du hast doch. Und dann die Person, die vielleicht vorher gerade mega geblufft hat, ist dann auch so, ah, was? Und das finde ich ein bisschen lustig, weil man es mir sicher nicht gerade direkt angesehen. Aber ja, wem sieht man es schon an? Also, ja, das ist eben vielleicht ein bisschen eine blöde Annahme.
Sagen wir noch trotzdem für Frauen, speziell für Frauen bei Weitwanderungen, was ist so dein bester Lifehack, den du ihnen mitgeben kannst?
Oh, eine, den ich von jemand anderem übernommen habe, und zwar das ist die Christine Thürmer. Das ist so die meistgewanderte Frau der Welt. Sie ist von Deutschland. Und ich habe ja immer eben ein bisschen Stress manchmal im Zelt. Vor allem, wenn ich merke, oh, ich habe mich eigentlich sehr gut versteckt, mein Zelt aufgebaut und habe gemeint, ich sei sicher. Und nachher auf das Mal tauchen aus dem Nichts, irgendwie am Abend, um 10, 11 Menschen auf. Vielleicht haben sie noch irgendwie getrunken. Du weißt, also es gibt manchmal Leute, die du in der Nacht noch in den Berg antriffst, das denkt man nicht. Die kommen vielleicht von einer Hütte oder einmal sind sie irgendwie im Dorf rauf und abgefahren. I don't know. Aber ja, das kann passieren. Eher selten, nicht, dass ich da noch Leute Angst machen will. Aber dann war mein Trick eigentlich immer gewesen, und dann habe ich von ihr übernommen, dass ich nie aus meinem Zelt rausgehe. Also wenn die Leute mich nicht sehen, dann ist es immer besser. Weil sie würden nie annehmen, dass ich so, ja, dass ich wirklich im Zelt liege, 1,60 grosse Blondine. Eher nimmst du doch an, dass irgend so ein super fitter Wandertyp mit Sixpack und dem willst du ja irgendwie nicht zu nahe kommen. Der ist sicher mega stark. Und solange sie mich nicht sehen, bin ich echt sicherer.
Hast du auch nie, wie du heute vorher gesagt hast, ich laufe jetzt da eine halbe Stunde auf und zelte dort? Also, oder hat es Leute gegeben, die gewusst haben, wo du bist in der Nacht immer?
Nein.
Also du hast auch ein bisschen darauf geschaut, dass man es nicht weiss.
Genau. Ich habe auch, wenn ich Leute angetroffen habe und es vielleicht gegen Tagesende gegangen ist und sie gefragt haben, woher du gehst, dann habe ich gesagt, ich habe in die Richtung. Das kann ja dann alles heissen. Ja, voll. Was ich noch hatte, ist, ich hatte ein GPS-Gerät dabei und man kann mit dem auch recht gut tracken, wo man ist. Also das heisst, daheim war auch immer ein Standort verfügbar gewesen, oder man hat so ein bisschen gewusst, wo ich unterwegs bin.
Ja, wunderbar. Du hast sehr viel über das Weitwandern geredet. Man kann auch in deinem Buch von Wegen nachlesen, wie es dir gegangen ist, hat dort Tipps drin. Und du hast neu auch einen Weitwanderguide auf deiner Webseite, wo man dort kann runterladen kann.
Genau. Ja, ich habe jetzt, also letztes Jahr habe ich mich verletzt und den Fuß gebrochen. Und dann bin ich so ein bisschen, ist mir ein bisschen langweilig geworden. Und langweilig ist immer gut, weil es gibt neue Inspirationen. Und dann habe ich schon gemerkt, wow, seit Jahren fragen mich halt mega viele Leute zu verschiedenen Themen vom Weitwandern, sei es jetzt Packlisten oder welches Zelt das Richtige ist oder eben die ganzen mentalen Aspekte. Und dann habe ich angefangen, das alles zusammen fassen. Und ich habe auch viel auf meinem Blog schon gehabt, aber verteilt, überall verstückelt. Und dann habe ich eigentlich alles gesammelt, plus noch ergänzt. Und jetzt habe ich eben ein 60-seitiges PDF mit wirklich allem, was in meinem Kopf zum Weitwandern ist, aufgeschrieben. Und die, die Lust haben, können das wieder eigentlich abladen und sich ein bisschen an dem orientieren. Das ist wie so ein bisschen ein Handbuch. Und es hat auch zum Teil, ich bin dort sehr ungeschönt vorgegangen, weil ich bin, also mir ist sehr wichtig, dass man ehrlich ist oder offen. Und es hat zum Teil auch so ein paar Bilder drin von typischen Blättern, die kannst du kriegen und Verletzungen.
Ich wollte es gar nicht wissen.
Ja, sie sind nicht so schön, gell? Aber irgendwie hilft es mir, wenn ich die ungeschönte Wahrheit präsentiert kriege, um dann zu wissen, wenn ich selber in dieser Situation bin, es ist okay. Anderen geht es auch so.
Und gerade das PDF, das ist auch für Männer oder ist das speziell für Frauen?
Nein, es ist für alle, genau. Aber ich habe am Schluss noch so ein Kapitel eingefügt, Frauen unterwegs. Weil zum Beispiel, es gibt auch Themen, die Männer wirklich nicht betreffen, wo Frauen unterwegs ja dann auch überlegen müssen, wie sollen sie das machen.
Jetzt das Weitwandern, das ist ja etwas, wie sagt man, du kommst nicht an vielen Hotspots vorbei. Oder du bist viel auch alleine unterwegs, du bist niemand. Das Gegenteil ist der Massentourismus und Hotspots.
Ja.
Du bist von Flims.
Ja.
Alle kennen den Gaumensee.
Ja.
Was geht dir durch den Kopf, wenn du an den See denkst?
Also ich liebe den Gaumensee. Ich bin auch viel noch immer am Gaumensee. Es hat zum Glück wieder ein bisschen, es ist ein bisschen besser geworden mit den vielen Leuten. Die Corona-Zeit war sicher schlimmer gewesen und die Jahre darauf. Ich bin mega fest anti-Hotspot-Tourismus. Also auch zum Beispiel ganz Social Media mit, du musst jetzt zum Öschinensee gehen oder den Limmersee, weißt du, den Murzseekopf, wo jetzt alle hergehen und ihr ein Foto machen. Da bin ich so, nein, gehe ich nicht freiwillig dorthin und wirklich, nein. Aber es ist noch lustig, ich bin auf der Via Clara Alpina gewesen, und dann gehst du dort vorbei. Dann ist es für mich voll okay. Aber ich würde jetzt nie eine Tour nur dorthin planen, weil ich bin eher der Typ, der einfach losgeht. Also meistens funktioniert es sogar eher so, dass ich Karten öffne und schaue, wo sieht es spannend aus vom Gelände. Weil ich habe so ein bisschen Vorliebe. Also ich habe nicht gern, wenn es noch Wiese hat und grün ist. Ich habe eher gern karg, also einfach Stein und Bergsee. Und dann schaue ich, okay, wo ist es hoch oben, wo hat es einen Bergsee. Dort könnte ich eine Tour machen. Also jetzt auch für Tageswanderungen. Ja, deswegen finde ich, geht doch einfach mal los und geht nicht alle an den gleichen Ort. Warum?
Aber im Flims hat es ja noch ein paar so Orte, wo man mal muss gesehen haben. Wie gehen die Einheimischen damit um? So deine Generation, wo du Kind gewesen bist, ist du den Gaumensee, hat man schon gekannt, aber ist noch nicht so das Riesending gewesen, oder? Hat man auch noch frei zugänglich ran können?
Also, nein, gratis war er nie gewesen. Es hat immer
die Badika.
Ja, genau. Und wir sind als Kinder immer am Gaumensee gewesen. Und es war auch mega schön gewesen, weil man ist am Mittwochnachmittag oder am Wochenende im Sommer als Familie am Gaumensee und du hast alle kennt. Also es ist die ganze Schule von Flims ist dann irgendwie da gewesen und du hast mit allen können spielen. Und wenn ich jetzt an den Gaumensee gehe, kenne ich fast niemand mehr. Und wenn du dann mal jemanden kennst, bist du so, ah, hoi, so cool. Und ja, sonst sind halt schon sehr viele Touristen. Und das ist auch okay, es hat sich sehr stark verändert und klar, ist es für uns Einheimische nicht so einfach. Manchmal gibt es auch Tage, wo ich es echt verfluche und denke so, oh Mann. Aber es sind Medientage, wo ich merke, der Gaumensee oder Flims allgemein wird nicht mit Respekt behandelt. Das macht mich so hässig. Also zum Beispiel, wenn ich wirklich kann zuschauen kann, wie sie irgendwie ihren Abfall liegen lassen am Gaumensee. Mal gesehen, wie jemand so einen Wegwerfgrill mitgenommen hat. Dann hat es grilliert und dann haben sie ihn einfach liegen lassen. Und ich habe es wie zu spät gesehen, um ihnen anzurennen und ihnen sagen, geht es noch? Weil sie sind dann schon weg gewesen, aber so Sachen, das macht mich so hässig. Ja, der Rest ist irgendwie, ja, natürlich ist es schwierig, mit jetzt in einem Dorf zu wohnen, wo so viele Leute herkommen, aber das finde ich okay, solange einfach alle respektvoll damit umgehen. Und das machen leider nicht alle. Und das ist mir sehr wichtig. Thematisiere ich auch immer in meinem Buch und meinen Lesungen, nehmt euren Abfall mit. Ja.
Aber was auch gut ist, wenn du in Flims wohnst, dann kannst du dir ein bisschen aussuchen, wenn du dorthin gehst.
Genau.
Ich war letztes Jahr in Flims gewesen. Ich bin morgen um 6:30 im Gaumensee schwimmen. Das war einer meiner schönsten Momente 2025.
Ja.
Haben die Einheimischen das auch noch? Haben die so, machen die so ab und sagen, hey, da wissen wir jetzt keine Tour, jetzt gehen wir dort hin.
Hey,
holen wir
fix.
Uns zurück.
Es ist genau so. Also, wir gehen ja auch oft Eisbaden. Das heisst, auch jetzt im Winter ist man bei dir mal im Gaumensee. Jetzt den Winter bin ich sehr selten gewesen, aber sonst eigentlich einmal pro Woche. Meine Mama geht zum Beispiel jeden zweiten Tag in Gaumensee baden, egal. Ob es Winter oder Sommer ist. Und sonst gehen wir halt nicht gerade zu den Hochferien-Saison-Zeiten. eher gegen den Abend und eher im Juni und eher im September wieder. Und dann haben wir es so wieder ein bisschen für uns. Klar, gehst du dann eher auf Routen, wo vielleicht weisst, die meisten Leute, für die ist das zu mühsam, zu viel Aufwand.
Komm, ich komme gerade zu so Routen. Bei der Wanderungstriologie, unserer Rubrik, wo du Wanderung erzählst. Und ich will bei dir anfangen mit der von der Haustür. Was ist deine Lieblingswanderung?
Ja, es gibt sehr viele Wanderungen, die mir gefallen von der Haustür, aber ich bin ja die Weitwandererin, also habe ich natürlich mich für eine Weitwanderung entschieden und da gibt es den Senius Track. Und das ist eine Weitwanderung von 6 Tagen, die ich ein mitgestalten durfte. Und die startet eigentlich in Reichenau, aber sie geht durch Flims durch und sie ist so ein bisschen auf alpinen Weg unterwegs. Also das heisst, es ist so ein bisschen schwieriger.
Und nicht für Familie?
Für Familie, je nachdem wie alt Kinder sind und wie berggängig vielleicht schon. Aber grundsätzlich würde ich sagen, eher nein. Und ja, das ist eine mega schöne Tour, halt in meiner Heimat. Also ich bin ein riesengroßer Flims-Fan. Ich finde, wir haben ein sehr schönes Zuhause. Und ja, ich finde es richtig cool, um dort nochmal so ein bisschen unterwegs zu sein, Alpiner. Und ich weiss jetzt auch viele Leute, die nachher gemacht haben, wo es ihnen sehr gefallen hat. Das ist eine
coole Route. Du hast die mitgestaltet, die ist neu?
Ja, die geht seit 2023, glaube ich, ja.
Cool.
Ja.
Und dann hast du deine Tipps verraten, deine Flimso-Tipps?
Nein, es sind keine Hotspots drin. Also weißt du, oder nein, gut, meine Geheim, es gibt noch Örtchen in Flims, die wirklich für mich so ein bisschen geheim sind. Also da wissen vielleicht meine Family und ganz wenige Friends. Die würde ich auch nie auf Insta posten.
Das ist schön. Die nächste Wanderung wäre deine Lieblingswanderung. Mhm. Jetzt außerhalb von der Region Flims.
Ja. Also wenn wir hier in der Schweiz bleiben würden, ist meine aktuelle Lieblingsweitwanderung, weil das ändert sich immer, wenn ich eine neue mache, wo ich denke, die ist glaube ich noch ein bisschen cooler. Aber im Moment ist es glaube ich die Via Glar Alpina. Das ist auch eine alpine Weitwanderung von, ich meinte, es sind 19 Etappen gewesen. Und es geht einfach einmal um den ganzen Kanton Glarus und die Route ist so cool.
Also mir gefällt die ist auch halt, schwierig, oder?
Ja, voll, sie ist recht schwierig. Man hat so im T4, T5-Bereich Abschnitt.
Sogar.
Ich meinte, es hat noch T5 drin, ja. Und mir gefällt es halt mega gut, wenn es schwierig wird.
Ja, was macht es denn aus, das Schwierige? Ist es, dass du weißt, okay, da sind nicht viele Leute? Oder ist es so der Frill, den du hast und denkst, jetzt kein Fehler?
Ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen beides. Ich habe gern, wenn es ein bisschen ausgesetzt wird, weil es mir einfach Spass macht. Ich tun auch klettern und dann ist das wie irgendwie nah. Also Weitwandern, Klettern kombiniert so ein bisschen. Und ich spüre dann nicht mehr so, dass es streng ist. Also sobald es ein bisschen schwieriger wird, vergesse ich komplett, dass ich eigentlich mega viele Höhenmeter gerade am Machen bin und es geht dann irgendwie also ohne Pause vorwärts. Ja, man vergisst wie so ein bisschen. Und das gefällt mir auch recht gut dran. Ja, und die Route ist einfach auch sonst mega vielseitig und abwechslungsreich. Ich habe coole Hütten unterwegs, zum Beispiel Claridenhütte, Martinsmarthütte. Mega schön.
Die Weitwanderungen könnte man trotzdem auch als... Also man kann einfach eine einzelne Strecke nehmen, oder? Einen einzelnen Teil. Also man kann es auch als Tages- oder Zweitagestour machen und dann immer wieder anfangen.
Man
muss
ja, das kann man.
Ja, im Schnurz.
Genau.
Mit allem. Ja. Und es hat durchaus auch Abschnitte, wo wirklich jeder kann wandern kann. Also wo es nicht so viel Erfahrung braucht.
Ja, hat es, aber nicht so viel. Es ist schon der grösste Teil. Ist schon
wirklich eine anspruchsvolle Sache.
Okay. Genau.
Das ist beim Senior-Track nicht so. Dort ist
Nein, das ist auch... ja, meine Lieblingsrouten sind fast alle blau-weiß. Es tut mir leid, das ist vielleicht nicht so massentauglich.
Alles gut, soll es auch sein. Aber vielleicht hast du noch eine, die du mal anwollst, die nicht blau-weiß ist. Oder sag dort noch eine. Was fällt dir noch? Was würdest du gerne mal noch machen?
Oh nein, es geht weiter mit Blau-Weiß-Routen.
Alles gut.
weil ich habe dort zum Beispiel auf meiner Liste den Sentiero Alpino Bregaglia, also ein Weg im Bergell. Der ist 5-6 Tage, auch alles blau-weiß. Dann Via Alta Maggia oder Verzasca, auch im T5-T6-Bereich.
Sehr, sehr einsame Hütten, ich glaube, zum Teil
auch Selbstversorger. Genau, ja, voll. Okay, gut, warte, ich überlege mir schnell eine Route. Also, okay, gut, ich habe eine. Meine allererste Weitwanderung war der Bernina Trek im Engadin. Und das ist so eine wunderschöne Route. Und die ist auf Rot-Weiss Wanderweg. Es ist auch nicht ganz eine bubi-einfache Wanderung, aber doch musst du nicht gerade irgendwie Angst haben, dass ausgesetzt musst laufen. Die ist wunderschön. 7 Tage.
Wunderbar, die schreibt man auf. Und alle anderen übrigens, tun wir in die Shownotes, dann gibt es dort noch Informationen, wer sich interessiert für die Wanderungen. Könnt ihr dort go anschauen und hat Links drin. Ja, wir kommen zu unserer Rubrik «Die letzte Steigung». Was ist das zu feiern oder das zum Essen, das du immer dabei hast?
Ui, hey, im Fall, ich habe nichts dabei, was ich immer dabei habe. Es wechselt so ein bisschen.
Also eine guilty pleasure, die du nur beim Wandern nimmst und merkst,
Also ich glaube, alles, was ich beim Wandern esse, esse ich aus dem Alltag nicht. Weil man verbraucht so unendlich viele Kalorien. Das ist schon so ein, ja okay, gut, vegetarische Gummibärli, quasi noch ein Pack nach und Nacht, das kannst du halt beim Weitwandern schon mal machen. Das würde ich daheim nicht machen.
Was hat sonst in deinem Rucksack, den du nicht fehlen außerhalb vom Essen?
Ganz etwas Wichtiges ist für mich mein E-Book, also mein E-Book-Reader, weil ich lese sehr, sehr viel.
Du hast schon gesagt mit den Keimtipps. Findest du allgemein, man sollte die erzählen, wenn man an einem schönen Ort ist?
Nein, wieso sollten wir? Dann sind sie ja nicht mehr geheim.
Wunderbar. Was ist so das Dümmste oder das Peinlichste, was dir passiert ist auf einer Wanderung?
Also einmal ist mir der ganze Wasserbag, also ich habe so wie einen, es ist wie so ein Sack, wo mein Wasser drin ist. Und also so ein spezielles Modell, das heisst Platypus. Der ist super gut, falls jemand neu auf der Suche ist nach einem guten Produkt für das. Der ist mir einfach aus dem Rucksack gerutscht und ich habe es nicht mal gemerkt. Und dann habe ich kein Wasser mehr, kaum kein Gefäß. Das war ein bisschen blöd gewesen.
Und du bist irgendwo im Nichts gewesen, oder?
Ja, ich bin dort im Engadin unterwegs, aber zum Glück nur auf eine Zweitagestour.
Gut. Ja, du bist schon wieder zurückgekommen bei mir.
Hey, ja. Und das Gute war, ich bin dann eben mit dem Zelt übernachten und ich hatte ja kein Gefäß mehr gehabt. Und ich habe dann aber eine alte Glasflasche gefunden. Also die Leute, also es war ewig alt gewesen, aber es ist noch lustig, dass mir der Abfall in dem Sinn eigentlich einmal geholfen hat.
Wie viele Fotos und Videos machst du auf einer Wanderung?
Zum Teil schon noch viel. Ich mache eigentlich recht gerne Fotos, aber nie nur für Social Media. Ich mache es manchmal auch wirklich einfach zum Festhalten und ja, ich habe das aber schon immer gerne gemacht. Also ich bin schon früher immer die, die mit dieser Digicam rumgelaufen ist und das gehört ein bisschen zu mir.
Was ist der beste Tipp, den du Wanderer, Wanderinnen kannst mitgeben?
Es gibt ganz, ganz viele Tipps. Also die werden dann ja alle in meinem Weitwanderguide, aber so grundsätzlich, beschäftigt euch gut mit der Ausrüstung beschäftigen und nehmt weniger mit. Also vielleicht denkend, weil es braucht auch viele Sachen nicht. Und wenn man dort ein bisschen optimiert, dann hat man nachher weniger Schulterweh, weniger Blatter, vielleicht auch, weil man weniger Gewicht hat, das man tragen muss. Also ein leichterer Rucksack, der gut gepackt ist, ist schon mal sehr viel wert.
Was muss ich mitbringen, wenn ich mit dir wandern will?
Außer
der schwindelfrei.
Ja, das ist schon mal in dem Fall die Grundvoraussetzung. Gute Unterhaltung. Und so ein bisschen ein ähnliches Tempo. Aber da kann ich mich auch ein bisschen anpassen. Aber man sollte nicht so zu kompliziert sein. Ich habe nicht gerne, wenn jemand irgendwie alle 50 Minuten sagt, ich muss anhalten und Wasser trinken. Oder ich muss jetzt
wenn
schnell schauen.
Hat, ist ja gut.
Ja, genau. Aber eher so ein bisschen unkompliziert sein.
Und zum Schluss, wie belohnst du dich nach einer Wanderung?
Meistens schon mit Essen. Also eine feine Nacht. Auf einer Hütte ist für mich schon eine recht grosse Belohnung, wenn ich ein paar Tage allein also unterwegs war und nur mit dem Gaskocher mir Essen zubereitet habe. Weil dort esse ich meistens irgendwie Polenta oder Nudelsuppe und das ist relativ boring. Und wenn du dann mal zu einer Hütte kommst und dann gibt es irgendwie Elbl-Macaroni und einen Salat, ist zum Beispiel dann auch etwas mega Tolles. So, juhu, endlich mal wieder Gemüse oder Salat und Dessert. Also eigentlich schon viel mit Essen. Aber man kann sich auch anders belohnen. Man könnte auch mal sagen, okay, ich brauche ein bisschen Handy-Akku-Batterie und höre ein Hörbuch oder Playlist oder Leute jemandem an, weil Handy-Akku muss ich sonst auch immer sparen.
Wunderbar. Danke vielmals, Christina Raghetli. Sehr inspirierend und man spürt, wie du für das lebst. Das ist mega schön zu sehen.
Danke vielmals, Reto.
Mir bleibt noch der Hinweis auf unseren Wettbewerb. In Zusammenarbeit mit SAS Fee Sastal verlosen wir 2 Übernachtungen in SAS Fee. Es gibt auch weitere Preise wie Biker-Tageskarten. Alle Infos dazu zum Wettbewerb findest du in den Shownotes. Dort ist der Link und du brauchst ein Codewort und das ist Gletscherdorf. Und ganz zum Schluss, es würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast mit 5 Sternen bewertest, ihn abonnierst und folgst und natürlich weiterverzählst. Du kannst mir auch in den Kommentaren schreiben, was du davon haltest und wer da mal zu Gast sein soll. Dann hören wir uns wieder in 2 Wochen und das Bändchen wartet. Ich ziehe die Wandershow aus. Tschüss zusammen.